Ja, ein herzliches Grüß Gott. Ich freue mich, dass ich mit euch über dieses Thema eine Zeit jetzt durchgehen darf. Ich selber stamme aus einer Bauersfamilie in Niederösterreich, bin das sechste Kind und ich bin sehr eingebettet in die Kultur, möchte ich sagen, in der eben der katholische Glaube eben sich ausdrückt. Und ich habe mich als Kind darin sehr geborgen gefühlt. Ich bin die ganzen Feste, jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Ich habe vor allem als Kind diese Gemeinschaft als wohltuend empfunden. Auch wenn es manchmal passiert ist, wenn die Leute so von der Kirche herausgegangen sind, ich war so ein kleiner Knirps und bin da unter diesen Leuten gezwickt gewesen. Ich habe nach Luft gerungen, weil alles zu war rundum. Aber dieses Geborgensein. Und das hat sich besonders bei hohen Festen, wenn da dieses feierliche Hochamt ist oder Fronleichnam, der Zug durch den Ort. Es war alles eine Einheit. Später habe ich dann ein bisschen gespürt, dass doch nicht alle dabei sind. Ich habe immer gemeint, es sind alle, die es da gibt, die da leben. Und ich war sehr betroffen, dass es manche gegeben hat, die dann nicht dabei waren. Die haben mir fast leid getan. Die müssen doch einsam sein. Und ich selber habe auch dieses Verhältnis zu Gott ja so empfunden, ja, die katholische Kirche vermittelt mir dieses Verhältnis zu Gott. Da gibt es solche, die eben näher stehen. Und besonders, wenn dann der Bischof auftritt in diesem ganzen Herrlichkeitsornat sozusagen, umgeben von vielen Dienern. Das war fast so in der Barockzeit sozusagen wie ein kleiner Himmel auf Erden. Und ja, der Papst wird ja Heiliger Vater genannt, nicht? Der ist ja ganz heilig. Ja, allmählich habe ich dann doch auch gemerkt, dass er nicht ganz heilig ist immer. Aber so war dieses Gefühl. Als ich dann heranwuchs und so ungefähr mit 16, da erlebte ich auch ein bisschen, was Einsamkeit bedeutet. Ich kann mich noch gut erinnern, das war so ein Sonntagabend. Als junger Bursch, man möchte ja mit anderen Jugendlichen zusammen und vielleicht auch, ja, vielleicht lernt man ihn kennen, Freundschaft und so. Aber es hat sich nichts ereignet. Und ich habe das irgendwie als Einsamkeit erlebt. Und in dieser Einsamkeit kam mir diese Frage, wo ist dein Platz in der Gesellschaft der Menschen? Und es hat mich eigentlich wach gemacht, diese Frage, wenn man gedacht hat, ja, das macht es aus, dass ich geborgen in einer Gemeinschaft bin. Ich muss wissen, wo meine Stellung ist, meine Aufgabe, meine Bedeutung. Ja, und ich wollte Antwort haben darauf und hatte auch so die Vermutung, ich komme noch drauf. Und das ist eine der wichtigsten Fragen und interessantesten. Und dann bekomme ich wieder ein neues Erleben an Gemeinschaft. Und ich ging dann, dass diese Gedanken sind da am Abend mitten im Hof geschehen und hinein in meine Kammer und da habe ich eine Bius-Barsch-Bibel aufgeschlagen. Ich habe aber sonst nie die Bibel gelesen. Aber diesmal habe ich das so gemacht. Und ich schlage einfach auf und denke mal, fange so in der Mitte zum Lesen an. Vom Anfang, das dauert so lange. Gell? Und da steht, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Liebst du mich mehr als die anderen? Das hat mich sehr berührt. Ich kannte zwar diese Stelle von Peter und Paul fest, zum Evangelium ist das verlesen worden, aber diesmal war es so, wie wenn, ich habe mir so vorgestellt, Jesus das nicht fragt. Und da war er erstaunt, dass er fragt, liebst du mich? Er sagt nicht, du musst mich lieben, es ist ein Gebot, sondern es ist fast eine bittende Frage gewesen. Wer bin ich als 16-jähriger Bub? Bedeutet ich denn Jesus schon was? Dass er danach fragt? Und zugleich habe ich mich sehr angesprochen gefühlt und aufgewertet und ich wollte Antwort geben. Und in dieser Antwort habe ich eigentlich auch einen Frieden gefunden, nämlich, jetzt weiß ich, ich bin am richtigen Platz. Ich habe nicht mehr gesucht, wo ist mein Platz. Es genügt mir, es ist einer, der mich liebt, der nach meiner Liebe fragt und ich einfach da sein kann. Aber nach ein paar Minuten habe ich da gleichsam wie ein Radio abgeschaltet und habe mit meinem Verstand fortgesetzt und habe gesagt, was bedeutet denn eigentlich das? Und bin auf das Resultat gekommen, weil ich natürlich in der katholischen Denkweise stehe. Ja, zu wem sagt Jesus das? Zum Petrus, das war ein Apostel. Und naja, da müsstest du eigentlich ein Pfarrer werden. Nicht? Und da ist mir ein bisschen bange geworden. Erstens mal bin ich ein Bauernbubi studieren, das ist was Gefährliches. Weiß nicht, ob das geht. Ich bin schon 16, ich bin in kein Gymnasium gegangen, ich habe nur eine Pflichtschule gemacht. Und dann, ja, ein Priester muss ehelos bleiben. Das bedeutet doch Einsamkeit. Nicht jemanden haben, der neben mir ist, der mich schätzt, der mich unterstützt und fördert, der mir wieder Geborgenheit und Gemeinschaft gibt, sondern einsam sein und von überall angesehen werden, aber auch beobachtet werden. Und davor hatte ich Angst. Ich möchte das kurz machen. Ich wollte mich da ein bisschen herauswinden, indem ich die Eltern fragte, ob sie einverstanden wären, dass ich Pfarrer werde. Die waren ganz erschrocken, dass ich auf so eine Idee komme. Ich sollte ja das Haus übernehmen, nämlich den Bauernhof. Und ich sagte zum Vater, er soll zum Pfarrer gehen und es ihm sagen. Aber während ich das so gesagt habe, bin ich über mich selber erschrocken. Ich schaffe meinem Vater was an. Das ist respektlos. Was ist mir da jetzt passiert? Aber er hat sich das gefallen lassen. Und er hat es auch getan. Und so ist der Stein ins Rollen gekommen. Ich bin dann nach Horn geschickt worden, in die Aufbaumittelschule. Innerhalb von 5 Jahren musste man da die Matura machen, also die Reifeprüfung. Da hat es nur mehr gehört, lernen, lernen. Die erste Woche hatten wir schon Latein und im zweiten Jahr hatten wir zu Latein Griechisch dazu und so fort. Aber allmählich ist da was anders gestiegen. Nämlich du kannst an Ansehen zunehmen durch Studium, dann Theologiestudium, dieses ganze Wissen der 2000 Jahre alten katholischen Kirche und diese Hierarchie, die Leiter, die da emporgeht. Ich war hauptsächlich beschäftigt, dass ich einen guten Eindruck mache. Dann auch als Kaplan bei der Jugendarbeit, ich hatte auch Dekanatsjugendseelsorge über, in der Schule, im Unterricht, in der Pfarre. Und dann später bin ich Pfarrer geworden in einer neu gegründeten Pfarre. Und wieder war es so, du musst jetzt dein Ansehen gründen. Es war eine Pfarre, die hatten also von der katholischen Kirche noch nicht viel gehalten. Das war eine Hochburg von Neudagarn, einer Industriestadt, eines Industrieortes, will ich sagen. Und die waren sehr skeptisch der Kirche gegenüber. Weil sie sagten, für die Arbeiter haben die nichts übergehabt. Und ich musste erst glaubhaft machen, dass wir Ehrliches meinen. Und haben auch dann Pfarrfeste gemacht und die Kirche künstlerisch ausgestaltet, übrigens mit einem Oberösterreicher, Sepp Meyerhuber, der Stuckolustertechnik hatte entwickelt. Das ist eine Art wie die pompejanische Malerei, so ähnlich wie Kunstmarmor. Also in dieser Form hat er dann Bilder gemacht, auch das Altarbild. Und eine neue Orgel, dann auch Volkstanzgruppe und einen Kleppbund habe ich gegründet und natürlich pfarrlich, kirchlich alles das organisiert. Und die Leute haben gleichsam mir Applaus gegeben. Sie haben gesagt, wir sind stolz auf unseren Pfarrer, er hat unserem Ort Ansehen gebracht und es ist jetzt wieder Gemeinschaftsbewusstsein da. Aber inmitten dieser Erfahrung sprach mir der Herr gleichsam ins Herz hinein, was du da tust, hat keinen Bestand, das vergeht wieder. Und wir kennen diese Stelle aus dem Korintherbrief, wo Paulus sagt, dass die Grundlage Jesus Christus ist. Und es kommt jetzt darauf an, wie wir darauf weiterbauen. Ich lese vor. Nämlich, da heißt es, gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist? Jesus Christus. Und da musste ich mich fragen, diese ganze Aktivität, ich war sehr fleißig, ich habe Hausbesuche gemacht und alles, ist das auf Jesus Christus gegründet? Und ich musste eingestehen, es ist auf meine menschlichen Bedürfnisse gegründet, nämlich ich will Gott dienen, ich will Gott eine Leistung bringen, ich will für Gott etwas tun, aber zugleich merkte ich, ja, aber momentan tue ich nichts Geistliches, ich tue was Weltliches eigentlich, was Gesellschaftliches, was Politisches, nämlich eine Gemeinschaft bilden, dass sie sich untereinander akzeptieren. Ich habe schon versucht, dass die Menschen auch zum Glauben geführt werden. Aber unter anderem sagte mir ein Pfarrgemeinderat, Herr Pfarrer, das Geistliche, das machen Sie. Aber sonst helfen wir Ihnen überall. Wir lassen Sie nicht im Stich. Ich habe gemerkt, das wird aber nicht bleiben. Und das war so lebendig vor mir. Was ist, wenn ich einmal vor Gott hintreten muss? Werden diese Werke mir folgen, wie die Offenbarung sagt? Und ich musste sagen, nein. Das wird vergehen, so wie eben alle Werke in dieser Welt vergehen werden. Es gibt auch berühmte Leute, die haben sich ein Denkmal setzen lassen, damit sie nicht vergessen werden. Aber auch solche Denkmäler werden alt. Und nach 1000 Jahren, 2000, 3000 Jahren sind auch solche Denkmäler fort. Auf diesem Weg können wir nicht bleibend sein. Wie es eben heißt, wenn wir auf Heu oder Stroh und so weiter bauen, wird das Feuer, wird es prüfen, wird es nicht bestehen. Und wir werden da zugrunde gehen. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Und so war ich wieder neu suchend. Also zuerst habe ich Gemeinschaft gesehen, habe gemeint, die Gemeinschaft ist der Glaube, der christliche. Habe aber gemerkt, dass diese Gemeinschaft letztlich nicht ganz tragen kann. Jetzt hatte ich eine Phase, meine Dienste, meine Leistungen für Gott bringen mich vor Gott als Gerechten, als solchen, dass Gott zufrieden ist mit mir. Und ich muss feststellen, dieses System funktioniert nicht, auch nicht. Ich wollte letztlich Gott mir zum Schuldner machen. Ich gebe eine Leistung, so wie bei einer Lebensversicherung, ich zahle ein, damit dann eine Auszahlung kommt. Aber so funktioniert dieses nicht. Bei Gott wird alles das, was nicht auf diesem Fundament ist, nicht bestehen können. Es muss Christusgemäß sein. Und so habe ich wieder das in dieser Stelle vom Römerbrief besonders gemerkt, Kapitel 10, wo Paulus sagt von seinen eigenen Landsleuten, denn ich gebe ihnen zu, aus Kapitel 10, Vers 2, ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben. Ich hatte Eifer für Gott. Ich war ständig in Arbeit. Ich war ständig im Dienst. Ich habe mir nicht einmal 14 Tage Urlaub gegönnt. Das war auch zu viel. Gerade hier und da mal, dass zwei Sonntage hineinfielen, aber möglichst sollte nur ein Sonntag hineinfallen. Dann heißt es, denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkannt kennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Und das traf für mich zu. Ich wollte meine Gerechtigkeit aufrichten. Und damit war ich beschäftigt. Und ich wollte auch bei den Leuten das tun, dass sie ihre Gerechtigkeit aufrichten. Und da heißt es, aber sie haben sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen, nicht nur nicht anerkannt. Und jetzt frage ich mich, wie kann ich mich der Gerechtigkeit Gottes unterwerfen? Und so, dass ich meine eigene Gerechtigkeit einmal liegen lasse, nicht mehr mich beschäftige mit meiner eigenen Gerechtigkeit. Gerechtigkeit Gottes. Und da habe ich gemerkt, wenn es heißt, Jesus Christus ist der Grund, auf dem alles baut. Ich habe an Jesus Christus geglaubt, auch dass er für mich gestorben und auferstanden ist, dass er der Erlöser ist, dass er wiederkommt, dass er richten wird die Lebenden und die Toten, wie das Glaubensbekenntnis sagt. Aber dieser Glaube rettet nicht. Ich sage das, vielleicht sind einige schockiert, wenn ich so rede. Es heißt einmal in der Schrift, dass die Dämonen glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Aber deswegen sind sie nicht gerettet. Erschütternd. Wir merken das beim öffentlichen Auftreten Jesu, dass gerade die Besessenen, die Dämonen laut zu sagen beginnen, wir wissen, du bist der Sohn Gottes. Aber dies rettet diesen Dämon nicht. Und das war für mich eine Not. Wie kann ich dann gerettet werden? Die Sache mit der Taufe und so, ja, das klingt anders in der Bibel. Ich habe nämlich dann angefangen, möchte sagen, wie ein junger Bursch sein Motorrad zerlegt, wenn es nicht so richtig zieht und geht, gell, dass er die Fehler alle einmal untersucht, damit es wieder richtig in Gang kommt. So habe ich jetzt meinen Glauben einfach einmal untersucht, und zwar mit der Grundlage, dass ich sage, jetzt muss ich in die Bibel hineinschauen, was steht denn da alles genau drinnen. Ich muss mich genau an diese Anweisung, es sind Weisungen Gottes, halten. Und ich lasse jetzt einmal die Jahrtausenden alten Theologien einmal zur Seite. Ich möchte das Original, diese Urkunde, diese Magna Carta Gottes einmal anschauen. Und so habe ich hingesetzt und habe nebenbei ein Blatt Papier und Stift. Und wenn so Redewendungen waren, die wichtig mir erschienen, habe ich mir notiert und auch die Bibelstelle dazu geschrieben. Und ich war erstaunt, dass solche Redewendungen öfter vorkamen und immer mehr kam Zusammenhang zustande. Es war wie ein Puzzle, das sich zusammensetzt. Und ich war begeistert, das ist ja eine herrliche Botschaft, aber so habe ich nie gepredigt. Und was war da? Eben wir sehen und hören da, dass eben Jesus zu Nikodemus sagt, im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 3, wenn du nicht von oben geboren wirst oder von neuem geboren wirst, wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Nicht einmal sehen. Ich möchte ja ins Reich Gottes kommen. Und jetzt habe ich gemerkt, Moment, jetzt bin ich an einer Stelle, da gibt es Bedingungen, dass ich einen Zugang bekomme. Und die Bedingung heißt, du musst geboren werden. Das heißt nicht, du musst getauft werden, gefirmt werden oder zur Kommunion gehen oder was. Du musst geboren werden. Und ich fragte genauso wie an Nikodemus, ja, wie ist denn das möglich? Wie geht das? Und ich war erschüttert. Mir ist eigentlich in der ganzen Theologie nicht dargelegt worden, wie kann ich von neuem geboren werden? Ja, man muss das glauben, es geschieht von selber. Es ist, so ist aber nicht die Rede. Und ich habe dann mit Jesus zu reden begonnen und gesagt, Jesus, du stellst die Forderung auf, aber bitte, du sagst ja nicht, wie es geht. Und es war sonderbar. Ich habe so den Impuls, lies weiter. Da habe ich gedacht, na gut, vielleicht kommst du doch. Ich muss ja weiterlesen, gell? Und ich war erstaunt, genau da bei diesem gleichen Kapitel vom Johannesevangelium steht dann in Vers 14, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Da hatte ich die Antwort. Ich habe immer die Mentalität in mir gehabt, ich muss was tun für Gott. Und dann wird mir Gott antworten. Und bei all diesem Tun hatte ich aber so diese Unzufriedenheit in mir, warum schweigt Gott dann noch immer? Warum antwortet denn er nicht bald einmal? Hier ist anders die Rede. Zuerst muss Gott was tun. Und wir sehen das schon in den ersten Kapiteln der Bibel, wo es heißt, wo Gott eine erste Verheißung gibt, ein erstes Evangelium. Nämlich, ich will Feindschaft setzen zwischen dir, nämlich zwischen diesem Satan und der Frau und ihren Nachkommen. Und ihr Same wird dieser Schlange den Kopf zertreten. Nicht die Frau, sondern der Same dieser Frau, nämlich der Nachkomme der Messias. Er muss was tun. Und hier haben wir wieder diese Stelle. Und ich sagte mir, vielleicht lerne ich vom Alten Testament, wie man richtig glaubt. Wie hätte ich mich verhalten, wenn ich da unter dem Volk Israel wäre, die von giftigen Schlangen gebissen wurden, viele sind schon gestorben, liegen tot da. Das Volk schreit zu Mose, das ist immer so typisch, das Volk schreit nie zu Gott, immer nur zu Mose. Und der arme Mose, der muss dann sich vor Gott niederwerfen und warten, dass Gott Antwort gibt. Aber Gott gibt ihm Antwort. Und er sagt, errichte ein Signalzeichen und setze darauf eine kupferne Schlange aus Metall, eherne Schlange. Und wer vertrauensvoll aufblickt, wird überleben, wird gerettet. Er ist zu Tod geweiht. Das Gift ist da. Und er wird leben. Und ich fragte mich, wie hätte ich mich verhalten? Versteht nicht so, dass ich fromm jemandem das sage, sondern wenn ich ganz allein bin, wenn ich getestet werde, im Ernstfall, Ich hätte mir das Gift aussaugen wollen, ich hätte mir den Arm abgebunden, wo immer ich gebissen worden bin. Ich hätte mich immer selbst retten wollen. Und da habe ich gemerkt, an diesem Beispiel, ich war immer noch beschäftigt, mich selbst zu retten. Das ist die eigene Gerechtigkeit. Und in dieser eigenen Gerechtigkeit bin ich in der katholischen Kirche groß geworden und erzogen worden. Aber hier heißt es, wer vertrauensvoll aufschaut, er kann nichts tun, wird gerettet. Hätte ich dem gefolgt? Und dann merkte ich, Glauben heißt, das, was Gott mir sagt, dem Vertrauen, das gelten lassen, mich danach halten, wie Gott redet, was Gott mir für Anweisung gibt. Und dann merkte ich, ja, ich habe so locker gesagt, ich glaube doch an Jesus Christus, ich glaube doch, dass er Erlöser ist, dass er auferstanden ist, dass er mich erlöst hat. Aber die Frage ist, glaube ich das, was er sagt? Oder schränke ich das ein bisschen ein und sage, na, das muss man symbolisch verstehen, das ist zeitbedingt, das ist nicht wörtlich zu nehmen. Das war die Frage. Glaube ich, was Jesus sagt? Und das ist sicher zuverlässiger noch, als was Mose redet. Jesus hat gesagt, ich sage nichts, was nicht vorher der Vater mir gesagt hat. Also wenn Jesus redet, redet Gott der Vater. Und glaube ich ihm, was er sagt, und zwar noch dazu zu meiner Rettung sagt. Ich will gerettet werden, er sagt mir, wie ich gerettet werden kann. Die Frage ist, glaube ich ihm? Wenn ich ihm nicht glaube, werde ich weiter versuchen, mich zu retten. Ich bin wie ein Ertrinkender, der herumhaut, aber trotzdem absauft. Und beim Rettungsschwimmen geschieht es so, dass dieser Ertrinkende einmal ohnmächtig werden muss, aufhört zu schlagen, dann kann er gerettet werden. Und das ist meine Existenz gewesen. Erkennst du, dass du eigentlich ein Verlorener bist, dich selber nicht retten kannst, aber Gott mich doch retten will? Und lässt du dich retten? Wie hat es da geheißen? Der Menschensohn muss erhöht werden, das ist ein Erhöhen am Kreuz, damit jeder, der an ihn glaubt, jeder, da ist nicht damit der Katholik oder der Protestant oder wer immer, sondern jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und ich habe gemerkt, ich bin jetzt an einen Punkt gekommen, das einen Nobelpreis verdient. Wenn das erkannt wird und gelebt wird, ändert sich alles. Ich bin nicht mehr verloren, sondern ich habe ewiges Leben. Ein Leben, wie es nur Gott hat. Der Mensch hat nicht ewiges Leben. Gott muss es ihm geben. Und Gott will, dass der Mensch ewiges Leben hat. Und wisst, wir sind wieder so komisch. Wir geben uns zufrieden und sagen, naja, dass wir gesund bleiben, nicht? Oder dass halbwegs gut geht. Dass einigermaßen die Renten nur ausgezahlt werden kann, wenn ich Rentner bin. Wir grenzen ein und damit sind wir zufrieden. Ich möchte jetzt einen krassen Vergleich machen, damit uns das besser auffällt. Der Mensch, wie er wirklich sein soll, das sieht nur Gott. Gott hat die ganze Dimension des Menschen geschaffen. Und zwar in Würde, in Hoheit, als den, der über diese Welt herrscht. der in Gemeinschaft mit Gott steht, ununterbrochen, wie die Paradiesesdarstellung es zeigt. Und was macht der Mensch? Der Mensch hat das alles verloren. Er hat die Beherrschbarkeit der Welt verloren. Er hat die Gemeinschaft mit Gott verloren. Und jetzt sagt er, ja, so was jetzt überbleibt, bin ich zufrieden. Wisst ihr, das kommt mir so vor, wie nach dem Krieg im 45er Jahr, wir Bauern hatten alte, kleinere Autos mit dem Schweißer abgetrennt und haben einen Anhänger draus gemacht. Der Motor war nämlich kaputt, das war alles hin, aber einen Anhänger hat man nur machen können. Jetzt ist also der ein Anhänger und kein Auto. Nicht? Und so ähnlich ist der Mensch. Er glaubt, er ist nur ein Anhänger, obwohl er ein Auto wäre. Das ist der Fehler, dass der Mensch über sich selber falsch denkt, weil er in diesen kleinen Rahmen ihn drinnen lässt. Aber Gott sagt, er soll ewiges Leben haben. Und da haben wir an vielen Stellen, dass Jesus sagt, das ist seine Aufgabe, seine Sendung, seine Vollmacht, dass er den Menschen ewiges Leben gibt. Nun, bei diesem Vorgang des Verlorenseins, denkt an den Schlangenbiss, der tödlich ist, bis diesen Vorgang musste ich auch eine Weile aushalten. Und wisst, das ist sehr peinlich. Ein katholischer Pfarrer soll sich Gedanken machen, ich bin verloren. Das ist sehr peinlich, weil der katholische Pfarrer hat die Aufgaben, dass die Menschen gerettet werden. Die Schäflein sollen ja gerettet werden. Und sich eingestehen müssen, ich bin verloren. Aber nach der biblischen Ordnung musste ich erkennen, ich bin verloren. Da helfen mir meine ganzen Verdienste nichts. Meine eigene Gerechtigkeit hilft mir nichts. Manchmal steht sogar, selbst wenn ich meinen Leib zur Verbrennung hingeben würde, so bin ich nichts. Diese Liebe Gottes muss in mir sein. Das ist nicht die menschliche Liebe, wie es der Papst dargestellt hat, vom Eros zur Agape hin, von unten nach oben, sondern es ist eine Liebe, die von oben gekommen ist nach unten. Das ist ein großer Unterschied. Und darum sagt die Schrift, dass diese Liebe Gottes ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Nicht von uns produziert, sondern durch den Geist hineingelegt, gegeben. Ich weiß, ich bin geliebt. Ich weiß, die Liebe wohnt in mir. Und jetzt werde ich in dieser Liebe leben und handeln, denken und reden. Aber in diesem Verlorensbewusstsein, muss ich sagen, ist die größte Gnade da. Denn es gibt keine Rettung, keine Erlösung für Menschen, die nicht wissen, dass sie verloren sind. Wisst, wir sind immer noch so, wie wenn wir von einem Polizisten aufgehalten werden und wir argumentieren und sagen, na Herr Inspektor, so schlimm war es nicht. Ich habe das gut gemeint, ich habe es nur gnädig gehabt, ich habe halt zu viel schnell gefahren, aber es war nicht so. Wir wollen uns immer rechtfertigen vor Gott. Aber solange wie ich mich vor Gott rechtfertige, bin ich nicht gerettet. Aber wenn ich sage, Herr, ich erkenne, ich bin verloren. Ich liefere mich jetzt dir aus und ich vertraue dir mehr als mir selber. Ich vertraue dir, der du sagst, dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Jesus, ich traue dir zu, dass du mir ewiges Leben gibst. Aber ich kann nur ewiges Leben empfangen, wenn ich den annehme, der es gibt, Jesus Christus. Dieses ewige Leben ist nicht abtrennbar von Jesus. Der sagt, da ist Jesus und er gibt es herüber, das ewige Leben. Sondern es geht nur mit ihm. Darum sagt er ja, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Alle aber, die ihn aufnahmen, denen gab er Anrecht, Vollmacht, Kinder Gottes zu sein. Und dann heißt es weiter, die an seinen Namen glauben, an ihn glauben und aus Gott geboren sind. Da haben wir es wieder. Also jetzt weiß ich ganz genau, wie gesagt, ich habe mich furchtbar dahin durchgeschwitzt, weil mich niemand da richtig gelehrt hat. Jetzt bin ich drauf gekommen, wie werde ich jetzt gerettet? Wie werde ich von oben geboren? Indem ich Jesus aufnehme. Nicht an Jesus Glaube heißt es, sondern ihn aufnehmen, das ist Glauben ist zu wenig. Und Jesus aufnehmen, da bedeutet es, dass mit ihm die Königsherrschaft Gottes in meinem Leben beginnt. Jesus hat bei seinem ersten Auftreten das Evangelium vom Reich Gottes verkündet. Und selbst am Ende der Apostelgeschichte steht, dass ein Paulus ihnen in Rom erklärt hat, dieses Geheimnis vom Reich Gottes. Hören wir uns das näher an. In Matthäus, Markus will ich sagen, 1,14 steht, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Die Zeit ist erfüllt. Gott hat immer ein Timing, einen Zeitplan. Jetzt ist es soweit. Ein Johannes der Täufer musste sozusagen der Vorsprecher sein, der Vorredner, der Vorbote, weil es jetzt soweit ist. Und zwar, dass das Reich Gottes nahe ist. Wo war das Reich Gottes nahe? Allein in Jesus Christus. In Jesus Christus war das Reich Gottes anwesend. Da hat Gott der Vater als der Herr und König regiert in ihm. Und Jesus Christus selber ist der König, der vom Vater eingesetzt ist. Und in ihm, in seinem Leib, seiner Menschwerdung, regiert dieser König. Das ist das Reich Gottes. Die Auswirkung dieses Reiches Gottes ist, dass Wunder geschahen, Zeichen, Bestätigungen Gottes. Und Gott gibt nicht ununterbrochen lauter Bestätigungen, sondern nur, wo ganz wichtige Momente sind. Nämlich diese Bestätigung, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Also Jesus aufnehmen heißt, dass Jesus mein Herr geworden ist, mein Retter, und dass ich jetzt im Glaubensgehorsam lebe. In der Unterordnung unter ihm. Die Auswirkung davon ist, ich bin nicht mehr allein. Ich stehe immer, möchte ich sagen, unter einer Anweisung von ihm. Und wisst ihr, das gibt eine eigene neue Erfahrung. Ich habe das gemerkt, es ist die Menschenfurcht abgefallen. Weil ich nicht mehr von Menschen abhängig war, sondern ich stehe unter der Herrschaft Jesu. Und ich stand dem Bischof gegenüber, der Bischof hat mich zitiert, er hat gesagt, was höre ich? Ich sage ihm, ich glaube alles, was die Schrift sagt, aber ich gehe nicht mehr über die Schrift hinaus. Auch ein Paulus hat gesagt, dass ich und Apollo daran halte, dass wir nicht über das Geschriebene hinausgehen. Und das sollen alle anderen auch so einhalten. Und der Bischof sagte noch, na was meinen Sie denn da? Sage ich, Herr Bischof, nur zwei Beispiele. Durch das ganze Evangelium hindurch heißt es, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Die das Wort Gottes annahmen, ließen sich taufen. Die diesem Wort gehorsam wurden, ließen sich taufen. Und wir haben umgedreht, haben getauft. Und ein kleiner Prozentsatz von den Getauften wird gläubig, die anderen bleiben ungläubig. Und da habe ich gesagt, Herr Bischof, ich fühle mich in meinem Gewissen sehr belastet, denn ich habe jetzt Verantwortung für die, die jetzt nicht zum Glauben kommen, weil sie sagen, die Taufe hat genügt. Wie wird mich Gott zur Rechenschaft ziehen? Und das zweite Beispiel, im Hebräerbrief steht, dass Jesus Christus ein Opfer dargebracht hat, ein für alle Mal. Und das eine vollkommene Erlösung erreicht. Und Jesus ist Priester durch Eidschwur Gottes, und zwar auf immer. ewig nach der Ordnung des Melchisedek. Und weil Jesus ewig hoher Priester ist, hat er keine Stellvertreter von Priestern, die ihn als Priester vertreten. Den Bischof hat das erschüttert und gesagt, seit wann glauben Sie das? Und er sagte mir, ich muss Sie auf der Stelle des Amtes entheben. Ich sagte dem Bischof, Herr Bischof, ich kann Sie verstehen, Sie müssen so handeln. So ist die Ordnung der katholischen Kirche. Ich bin Ihnen nicht böse. Ich möchte mich nur in Liebe und Dankbarkeit verabschieden von Ihnen. Auch diese Stunde wurde ein Gericht Gottes. Glauben wir dem Evangelium oder einer Tradition, wenn sie auch noch so angesehen ist, aber nicht die Bestätigung in der Schrift hat? Liebe Geschwister, es ist wie bei einer Versicherung. Im Schadensfall zahlt die Versicherung nur, wenn der Versicherungsvertrag stimmt. Wenn da was nicht stimmt, zahlt die Versicherung nicht, haftet nicht. Gott haftet nur für das, was er sagt, in seinem Wort. Aber Gott haftet nicht, was Menschen hinzugefügt haben an Frömmigkeit und Religiosität. Dafür ist Gott nicht verantwortlich. Wir müssen zurückkehren. Und das ist die wichtigste Reform der heutigen Gesellschaft und Menschheit. Wir haben nicht Zeit, um Kleinigkeiten zu verhandeln und sagen, anerkennst du das oder jenes, dann können wir miteinander eine Allianz oder eine Ökumene machen. Nein, es geht darum, werden wir dem Wort gehorsam oder sind wir ungehorsam? Halten wir einen eigenwilligen Gottesdienst, der uns letztlich nicht rettet? Aber ich möchte weiter genauer an dem vorgehen. Wir haben also gesehen, das Reich Gottes in mir muss beginnen. Jesus sagt später, das Reich Gottes ist in euch. Jesus sagt nicht, das Reich Gottes ist unter euch. Manche übersetzen das so, das ist falsch übersetzt. Das Reich Gottes war unter den Menschen in Jesu Gestalt. Aber jetzt, wo Jesus erhöht ist, ist das Reich Gottes in uns verborgen. Aber es wird offenbar werden. Und dann werden wir verwandelt wie er. Aber was wichtig ist, in diesem Vorgang, wenn also diese Königsherrschaft Gottes beginnt, in uns, dass wir jetzt gleichsam Ordnung schaffen. Wisst, die Gefahr ist oft so, dass ich sage, ja, Jesus hat ja recht. Aber jetzt habe ich noch keine Zeit, jetzt kann ich das nicht machen, später. Ich habe einige Jahre so verbracht, nachdem ich also den Schlüssel des Reiches Gottes, den Schlüssel des Evangeliums, der Rettung erkannt habe, habe ich so verbracht, da ich gesagt habe, Jesus, ich weiß, deine Lehre ist so, aber ich bin in der katholischen Kirche, ich bin ein katholischer Pfarrer, ich muss mich an das jetzt noch halten. Bitte nimm Rücksicht. Ich konnte das aber nicht mehr ewig verlängern. Nach einigen Jahren, ich habe mich dummerweise bei Jesus beschwert, dass so wenig Menschen gläubig werden, nachdem ich ja deutlich gepredigt habe, und ich bekam sofort Antwort von ihm. Ich will deinen Gehorsam. Und ich habe gewusst, was er da meint. Ich habe bei der Taufvorbereitung den Eltern erklärt, dass wir zuerst glauben und dann im Glauben uns taufen lassen können. Und ich sagte den Eltern, seid einverstanden, dass wir jetzt die Taufe absagen. Und wenn das Kind heranwächst, wir werden es im Glauben erziehen, dann, und wenn das Kind wünscht, dass es getauft wird, oder Jugendlicher, dann halten wir eine feierliche Taufe. Und die Eltern sagen, na, wollen wir nicht. wir wollen schon jetzt. Und ich habe auch getauft. Und so war es bei der Messe. Ich habe zwar irgendwie gesagt, ja, ich bin ein Ältester, der eben das Herrnmahl feiert, aber ich habe doch für die Verstorbenen diese Messe gefeiert, dass sie erlöst werden nach dieser Lehre der katholischen Kirche. Erlösung geschieht nur durch den einen. Nicht wir können Erlösungen austeilen. Und in diesem Prozess, da ist es wichtig, da zeigt sich, ob wir gehorsam geworden sind. Ich möchte aber in einem Bild das nochmals kurz zusammenfassen, die Tragweite. Wisst, wir sind so gewohnt, wir können oft religiös sein, fromm gläubig sein, voll Liebe, voll Hilfsbereitschaft sein. Und ich erinnere euch an das Gleichnis, was Jesus sagt, von den klugen und törichten Jungfrauen, die den Bräutigam erwarten, das ist Jesus Christus. Auch die törichten Jungfrauen haben Jesus Christus erwartet. Sie waren in der Gemeinschaft mit den Klugen. Sie haben sich gefreut, dass Jesus wiederkommt. Sie sind ihm entgegengekommen. Sie wollen zur Hochzeit des Lammes gehen. Und im letzten Augenblick wird offenbar, es fehlt ihnen die Lampe, das Öl, das Licht, das Feuer des Heiligen Geistes. Sie haben eine Frömmigkeit gehabt, aber das war nicht der Heilige Geist. Und sie kommen nicht hinein. Die Tür wird verschlossen und sie klopfen an und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Wir haben doch für dich gelebt. Und er sagt, ich kenne euch nicht. Merkt ihr, das ist das Schockierende in meinem Leben gewesen. Es gibt Punkte, auf denen alles drauf ankommt. Habe ich denn diesen Geist der Kindschaft? Im Galaterbrief Kapitel 4, Vers 4, wird das so schön zusammengefasst. Da steht, als aber die Zeit erfüllt war, nämlich dass Jesus kommen sollte, sandte Gott seinen Sohn. Übrigens ganz wichtig. Gott sendet den Sohn, es ist nicht Maria, die ihn bringt und so weiter, sondern der Vater gibt den Sohn. Geboren von einer Frau, ganz schlicht gesagt. Unter das Gesetz getan. Er ist in der Ordnung des Gesetzes gestanden. Und zwar, damit er die, welche unter dem Gesetz waren und unter diesem Gesetz auch verurteilt sind vor Gott, weil sie es nicht gehalten haben, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Dazu ist er also gekommen, dass er uns loskauft und dass wir die Sohnschaft empfangen. Wisst, es genügt nicht ein bisschen Gnade. Es geht darum, bin ich in der Sohnschaft, so wie Jesus weiß, dass er der Sohn ist. Und der hört, dies ist mein geliebter Sohn, an dem mein Wohlgefallen ruht. In die Sohnestellung will Gott jeden bringen. Wer nicht in der Sohnestellung ist, kommt nicht ins Reich Gottes. Wisst, da dürfen wir nicht wieder so bescheiden sein, es genügt, wenn ich heute gerade einen Platzerl im Himmel habe. Es geht um die Sohnestellung. Und darum, weil wir Söhne sind, heißt es, sandte Gott auch den Geist seines Sohnes in unseren Herz. Den wir rufen, Abba, Vater. Also es ist der Geist der Sohnschaft, der denen gegeben wird, die Jesus glauben. Und dass dieser Geist nicht gegeben wird durch irgendeine Firmung oder so ähnliche Sachen wie Handauflegungen, sondern Epheserbrief Kapitel 1, 13 steht, in ihm, nämlich in Jesus Christus, seid ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt, heute habt ihr es wieder gehört, In ihm seid ihr, als ihr gläubig wurdet. Also zuerst hören, aber jetzt auch glauben. Wie gesagt, bei mir war das die Frage, traue ich Jesus zu, dass er rettet? Da heißt dann weiter, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Dann geschieht eine Versiegelung durch den Geist der Verheißung, nicht durch irgendeinen Geist. Nicht, dass einer sagt, den Geist der Kindschaft und später kriegt er einen Heiligen Geist zum Zeugnisdienst und so weiter. Es ist ein und derselbe Geist der Verheißung, der verheißen worden ist, schon von Johannes dem Täufer angekündigt. Er tauft euch mit dem Feuer und Geist. Und diesen Geist haben wir empfangen, wenn wir das Evangelium hören, glauben. Dann werden wir versiegelt durch den Geist. Das heißt, dieser Geist ist so in uns, ich möchte sagen, das ist jetzt der Pass, wo wir über die Grenze vom Leben durch den Tod hindurchgehen ins ewige Leben. Ohne Reisepass kann man nicht in ein fremdes Land. Aber diese Versiegelung ist der Pass, wo wir hindurchgehen und im Reich Gottes willkommen sind. Also noch einmal, alles ein Werk Gottes an uns. Und wenn das alles da ist, dann können wir entsprechend mit Gott handeln, weil sonst handeln wir immer neben Gott oder für Gott. Beides ist nicht möglich. Wir können nur in ihm das tun, dass wir diese Sohnestellung haben, diesen Geist der Sohnschaft haben, dann ist der ganze Beginn gegeben. Da ist Rettung. Und wenn wir zu Weihnachten dann wieder hören, euch ist der Heiland geboren, der Retter, meint das diesen Inhalt, gerettet werden aus einem Verlorensein. Und das Schöne dabei ist jetzt, dass hier die Garantie auf Seiten Gottes ist, nicht auf unserer Seite. Und das entspannt. Da können wir jetzt ruhig werden. Wir brauchen nicht sagen, hoffentlich habe ich es richtig gemacht. Gottes Handeln ist Garantie. Und merkt ihr, dahinter steckt diese immense Liebe Gottes, dass er von seiner Seite diese Sicherheit gibt und sagt, die Rettung ist dir sicher. Und darum sagt auch der Johannesbrief einmal, dass Gott Zeugnis gibt und uns selber, nämlich dass der Sohn auferstanden ist und lebt, nämlich dass er in uns ist. Und damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Das heißt dann nicht mehr, damit ihr glaubt, dass ihr das ewige Leben habt. Das ist ein Wissen, eine Gewissheit in uns. Und dass wir in diesem Glauben verbleiben. Und das verändert total alles. Dann sind wir, wie gesagt, nicht mehr in dieser Macht der Finsternis, in der Macht, ewig sündigen zu müssen, sondern wir stehen unter seiner Gnade. Und in diesem Rücken, in dieser Rückendeckung Gottes, dass er immer mit uns ist. Ob wir allein sind oder Gemeinschaft. Es ist da. Und das Schöne ist, wie gesagt, dass wir dann Kraft bekommen, etwas zu verändern. Und dann verändert sich tatsächlich etwas. Unser ganzes Leben. Und da möchte ich jetzt nur in 5 Punkten kurz streifen. Eine Checkliste, dass wir das kontrollieren, ob ich die Feineinstellung mache. Wisst ihr, weil die Gefahr ist jetzt die, jetzt habe ich diesen einen Punkt verstanden. Ich soll dem glauben, der redet, Jesus Christus. Daher habe ich ewiges Leben, weil ich an ihn glaube. Sondern es geht weiter. Und jetzt, der erste Punkt ist, Jesus ist das Fundament und nicht ein Papst und eine Kirche. Ich lese 1. Korinther 3, 11. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. wenn ich noch einen anderen Grund habe, geht's schief. Die richtige Statik ist nur so. Also gründet mein Glauben noch immer auf der Grundlage von Menschen, von Riten, von Traditionen, einer Konfession? Zweite Frage. Es gibt nur ein einziges Opfer zur Erlösung. Hebräer 10, 12. Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt. Vers 14. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Meine Frage, sehe ich in der Messe noch immer ein Opfer zur Sühne für unsere Sünden oder unserer Verstorbenen? Dritte Frage. Es ist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. 1. Timotheus 2,5. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Die Frage ist, suche ich Mittlerschaft durch Heilige, durch Maria? Weil es immer heißt, Maria führt zu Jesus. Viertens, Jesus hat jede Verehrung abgrundtief von Abstammungen und so weiter zurückgewiesen. Die ganze Heilige Schrift führt keine Verherrlichung von Menschen ein und Verehrung von Menschen. Lukas 11, 27. Es geschah aber, als er dies redete, da erhob eine Frau aus der Volksmenge die Stimme und sprach zu ihm: Glückselig ist der Leib, der dich getragen, und die Brüste, die du gesogen hast. Also typisch, der Mensch in seiner Frömmigkeit spricht eine Seligpreisung aus, aber das kann nur Gott seligpreisen. Nicht wir können Menschen seligpreisen, sondern Gott tut es. Und Jesus unterbricht diese Frau und sagt, er aber sprach, glückselig sind viel mehr, also weit über das hinaus, die Gottes Wort hören und es bewahren. Fünftens, lebe ich aus dem Glauben an das, was Jesus sagt. In Römer 5,1 steht, da wir nun aus Glauben gerecht fertigt sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Also nicht durch Sakramente, durch einen Ritus, durch eine Kirche, durch einen Priester, durch Glauben gerechtfertigt. Und was ist? Jetzt haben wir Frieden mit Gott. Nicht wir werden Frieden mit Gott haben, sondern wir haben jetzt Frieden mit Gott. Durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Wir wissen, ich habe Zugang zur Gnade und ich stehe in der Gnade. Und abschließend 1. Johannes 5,11. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Damit hat er bestätigt, dass Jesus lebt und Sohn Gottes ist. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Das ist jetzt dieses wunderbare Befreiende und ich möchte gern jetzt auch dann bereit sein, wenn Menschen sagen, irgendwie bin mir nur nicht klar, wie dieser Schritt ausschauen könnte, dass ich heimgehen kann und sagen, ich bin jetzt gerettet. Nicht vielleicht, sondern dass ich es wirklich sagen kann, ich bin gerettet und habe nicht Scheu, man darf es zugestehen, dass wir nicht gerettet sind. Jeder Mensch musste das zugestehen, bevor er jemals eine Rettung erfährt.
Es gibt niemand, der gerettet wird, wenn er nicht weiß, dass er verloren war. Darum ist es keine Schande, das einzugestehen. Es ist vielmehr die Schwelle zum Leben. Und so möchte ich jetzt beten. Herr Jesus, du hast das Werk vollbracht, das der Vater dir aufgetragen hat. Und du hast deinen Geist gegeben, der dich verherrlicht. Ich bitte dich, gib, dass dieser Geist jetzt in uns wirke, dass unser Herz geöffnet wird und dass dieser Schlüssel des Himmelreiches den Zugang zum Reich Gottes öffnet. Das Evangelium unserer Rettung in Jesus Christus. Ja, Herr Jesus, ich will dich jetzt annehmen als meinen Erretter und meinen Herrn. Und ab nun lebe ich nicht mehr für mich, sondern für den, der für mich gestorben und auferstanden ist. Und ich vertraue dir, dass du mir ewiges Leben gibst. Und dass du eine neue Schöpfung aus mir machst. Ein Lobpreis deiner Gnade. Amen.